NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen. Unsere Themen: Das Drohnenprojekt Eurohawk ist gescheitert. Opposition und Bundesrechnungshof fordern schnelle Aufklärung. Israel und die Angst vor der Rolle der Hisbollah im syrischen Bürgerkrieg. Dazu auch der Kommentar. Aufräumen nach den Verwüstungen in Oklahoma City. Steuerhinterziehung. Das Europaparlament mahnt schnelleren Datenaustausch an. Verfahrensfehler. Das Urteil gegen den guatemaltekischen Ex-Diktator Rios Montt wurde aufgehoben. Jugendarbeitslosigkeit in Spanien. Kann das Berufsbildungswesen aus Deutschland als Vorbild dienen? Wasserqualität. Wie gut sind Europas Seen und Badestrände? Und The Doors Mitbegründer Ray Manzarek gestorben. Im Studio Ferdinand Klien. Verteidigungsminister Lothar de Maizière gilt als einer der besten Minister im Kabinett Merkel. Doch das Scheitern des Drohnenprojekts Eurohawk bringt ihn in Bedrängnis. Er selber schweigt vorerst. Opposition und Teile des Koalitionspartners FDP haben dafür kein Verständnis und der Bundesrechnungshof fordert vollständigen Einblick in alle Akten. Georg Schwarte über ein in Wahlkampfzeiten willkommenes Thema.
Nein, Verteidigungsminister de Maizière hat dieser Tage keine rechte Freude. Im Bundestag hat er am vorigen Donnerstag noch tapfer versucht, das Ende des Schreckens namens Eurohawk zu begründen.
Lieber ein Schrecken mit Ende als ein Schrecken ohne Ende. Und das werden wir auch in diesem Fall chronologisch genau dokumentieren.
Chronologisch genau, und zwar bis zum 5. Juni. Dann soll der Verteidigungsausschuss erfahren, wer wirklich was wann wusste, bestellte, unterschrieb und in Auftrag gab. Einer, der auch mit drin hängt in der Drohnenaffäre, der frühere Verteidigungsminister Jung, CDU, in dessen Amtszeit der Vertrag zum Kauf der Eurohawk-Drohne unterzeichnet wurde, weiß es schon nicht mehr ganz so genau.
Also ich muss Ihnen sagen, ich habe keinen Vertrag unterschrieben. Damals war mein Staatssekretär Eigenbohm dafür zuständig. Ich meine, dass die Auftragsvergabe vor meiner Zeit noch erfolgt ist.
Was natürlich praktisch wäre, aber wohl nicht der Fall ist. Der Staatssekretär Eikenbohm übrigens, was praktisch ist, hat ein SPD-Parteibuch. Egal, sagt Grünen-Fraktionschef Trittin. Spätestens 2011 habe man gewusst, der Eurohawk wird nie eine Zulassung für den europäischen Luftraum bekommen. Wer hat's damals dem Parlament gesagt? Niemand.
Diese Form der Nichtinformation des Deutschen Bundestages ist eine Praxis, die geht überhaupt nicht. Hier muss man schon fast von einer vorsätzlichen Täuschungsabsicht gegenüber dem Parlament ausgehen.
Und das sei noch nicht alles, weil das Verteidigungsministerium dem Rechnungshof, der sich dem unseligen Drohnengeschäft jetzt widmen will, Verträge und Rechnungen geschwärzt oder gar nicht vorlegte. Begründung: der amerikanische Hersteller poche auf Geheimhaltung, fährt Jürgen Trittin ganz schweres Geschütz auf.
Das ist ein Verstoß gegen das Gesetz, über den Bundesrechnungshof. Hier wird offensichtlich mit falschen Karten gespielt. Wer die Entscheidung getroffen hat, das muss Herr de Maizière ganz schnell und nicht erst am 5. Juni auf den Tisch legen.
Auf den Tisch gelegt, und zwar auf den Kabinettstisch, hatte Thomas de Maizière vor 14 Tagen übrigens einen Bericht über den Zustand der Bundeswehr. Darin kein Wort vom Schlamassel rund um den Eurohawk. Im Gegenteil, sagt SPD-Verteidigungsexperte Arnold.
Das geht so weit, dass der Verteidigungsminister mit seiner Vorlage an seine eigenen Kabinettskollegen zum Sachstand der Bundeswehrreform noch geschrieben hat, dass dieses Projekt im Grunde genommen rund läuft und 14 solche Maschinen beschafft werden im Sinn der Zielstruktur.
Was den grünen Trittin wiederum stellvertretend für die Kanzlerin empört.
Wenn ich Frau Bundeskanzlerin Merkel wäre, wüsste ich, was ich Herrn de Maizière sagen würde.
Die sagt aber erst einmal nichts, und auch der zuständige Staatssekretär Bemelmanns rang zuletzt ebenfalls um Worte.
Bei Zukunftsprojekten, die immer einen Unsicherheitsfaktor haben, und Unsicherheiten vertraglich abzusichern, ist etwas höchst diffiziles, das müssen wir besser in den Griff bekommen, daran besteht keine Zweifel.
Steuerzahlerbund jedenfalls fordert martialisch, es müssten Köpfe rollen im Verteidigungsministerium. Thomas de Maizière schweigt. Noch.
In den syrischen Bürgerkrieg haben sich direkt oder indirekt viele Staaten eingemischt. Sei es Russland durch Waffenlieferungen oder der Iran, der die libanesische Hisbollah aufrüstet, damit diese wiederum auf der Seite des Diktators Bashar al-Assad blutig Vergeltung gegen die Truppen der Befreiungskräfte üben kann. In der Nacht griff die syrische Armee eine israelische Patrouille auf dem Golan an. Möglicherweise eine Vergeltung nach den israelischen Luftangriffen auf Waffentransporte in Syrien, die die Hisbollah mit Nachschub versorgen sollten. Thorsten Teichmann arbeitet in Tel Aviv unter den Bedingungen der Militärzensur und schildert die israelische Version des Zwischenfalls.
Israels Verteidigungsminister Ya'alon zu Besuch auf einer Marinebasis in Haifa, einer Hafenstadt nördlich von Tel Aviv. Gefragt wird er nicht nach Schiffen und U-Booten, sondern nach der Situation entlang der Grenze zu Syrien. Es geht um die Lage auf dem von Israel annektierten Golan. Unsere Syrien-Politik ist klar, wir mischen uns nicht in den Bürgerkrieg ein. Was den Golan betrifft, werden wir es nicht zulassen, dass Gefechte auf unser Gebiet überschwappen. Über Nacht wurde ein Posten der syrischen Armee zerstört, nachdem Schüsse auf unserem Gebiet, dem Golan, eingeschlagen waren. Ein israelischer Armee-Jeep, eine Grenzpatrouille, sei in der vergangenen Nacht von syrischen Schüssen getroffen und beschädigt worden, teilte die Armee mit. In syrischen Meldungen hieß es, das Fahrzeug habe sich jenseits der Waffenstillstandslinie befunden. Davon ist in Israel nicht die Rede. Aber israelische Soldaten hätten gezielt auf die Schüsse reagiert und den Ausgangspunkt der Angriffe mit einer kameragesteuerten Rakete direkt getroffen. Am Wochenende hatte Ministerpräsident Netanyahu erklärt, man werde verantwortungsvoll handeln, um die Interessen des Staates Israel zu schützen. Ohne Zweifel. Der Nahe Osten durchlebt eine der sensibelsten Phasen seit Jahrzehnten. Es geht um fehlende Stabilität. Im Zentrum steht Syrien. Wir verfolgen die Entwicklung und Veränderungen dort und sind auf alles vorbereitet. Wirklich auf alles? Am vergangenen Freitag hatte die britische Tageszeitung The Times einen israelischen Geheimdienstoffizier zitiert. Der Mann hatte erklärt, Israel würde lieber weiter Assad in Syrien an der Spitze sehen, als dass die Rebellen die Macht übernehmen. Zuerst dementierte der Chef des militärischen Geheimdienstes Kochavi den Bericht, dann folgte ein Dementi von Israels Ministerpräsidenten Netanyahu. Und gestern legte der Ex-Finanzminister und Netanyahu-Vertraute Steinitz im Verteidigungsausschuss des Parlaments nach, als er laut Zeitungsberichten erklärte,
Präsident Assad muss gehen, schon allein, weil das ein schwerer Schlag für die Achse des Bösen wäre. Das würde Iran und die Hisbollah schwächen. Meiner Ansicht nach ist es für uns das Beste, wenn Iran nicht länger mit Assads Hilfe in Syrien regiert.
Die israelische Regierung warnt, die größte Gefahr sei aus ihrer Sicht, dass Terrororganisationen wie Hisbollah in Syrien an moderne Waffen gelangen könnten. Die israelische Luftwaffe soll in diesem Jahr bereits dreimal Ziele in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus angegriffen haben. In Israel gibt es dazu offiziell keinen Kommentar und auch keine Belege für den befürchteten Waffenschmuggel.
Die Scharmützel auf dem Golan könnten das Vorspiel sein zu einem Flächenbrand, der die gesamte Region in einen Krieg verwickelt. Hören Sie den Kommentar unseres Korrespondenten Carsten Kühntop.
Der Bürgerkrieg in Syrien ist zu einem Strudel geworden, der die gesamte Region immer tiefer in sich hineinzieht. Vor allem den Libanon und den Irak, aber zunehmend auch Israel. Was den Libanon und den Irak besonders anfällig macht, wie Syrien haben beide Länder Bevölkerungen, die unterschiedlichen Konfessionsrichtungen angehören. Die Folge, der sunnitisch geprägte Aufstand in Syrien gegen ein alevitisch-schiitisches Regime mobilisiert mehr und mehr auch Sunniten und Schiiten in den Nachbarländern und polarisiert sie. Beispiel Nummer 1, der Libanon. Seit Monaten kämpfen Milizionäre der libanesischen Hisbollah in Syrien für Bashar al-Assad. In der Schlacht um die Stadt al-Qusair, die seit Sonntag wütet, dürften gar einige hundert ihrer Kämpfer im Einsatz sein. Zu Hause im Libanon wächst deshalb die Kluft zwischen Sunniten und Schiiten. Dieser Konflikt wird im Norden des Landes längst mit Gewalt ausgetragen. Fast jeden Tag gibt es Schusswechsel und Tote. Libanesische Sunniten sind da übrigens keinen Deut besser als die schiitische Hisbollah. Sie liefern Waffen und Munition über die Grenze an die Rebellen und bedienten sich dabei teilweise sogar staatlicher Einrichtungen. Beispiel Nummer 2, der Irak. Seit Jahren beschweren sich sunnitische Araber zu Recht. Die schiitisch dominierte Regierung in Bagdad drücke sie mehr und mehr an den Rand. Dieser hausgemachte Konflikt wird nun verstärkt. Durch den Aufstand in Syrien fühlen sich die Sunniten im Irak ermuntert. Umgekehrt fürchtet Ministerpräsident Nouri al-Maliki, dass nach einem Sturz Assads sunnitische Fundamentalisten in Damaskus das Sagen bekommen. Seine Schlussfolgerung, die Sunniten zu Hause abwehren und die Macht der Schiiten schützen. Und Israel? Die Golanhöhen, die das Land seit 1967 besetzt hält, werden zum großen Sicherheitsrisiko. Sie bieten Assad die einzige Gelegenheit, sich für die israelischen Luftangriffe zu rächen. Da, wo Assad in dieser Gegend noch die Kontrolle hat, kann er begrenzte Angriffe starten. Und dort, wo er keine Kontrolle mehr hat, können nun Rebellen tun und lassen, was sie wollen. Die Folge in beiden Fällen immer mehr Attacken, die immer größere Gefahr für israelische Bürger bedeuten. Was die Situation bei den arabischen Nachbarn Syriens so gefährlich macht, ist die religiöse Dimension, die diesen Konflikt immer mehr bestimmt. Damit wurde eine Dynamik in Gang gesetzt, die kaum mehr zu beherrschen oder zu stoppen ist. Mag sein, dass niemand einen großen Nahostkrieg aller gegen alle wirklich will, doch in solch einer Situation braucht es wenig, um ihn zu entfachen, und sei es nur eine Fehlkalkulation. Der syrische Strudel, er dreht sich schneller und schneller.
Carsten Kühntop kommentiert im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Der Bundesstaat Oklahoma im mittleren Westen der USA liegt mitten in der sogenannten Tornado Alley. Hier brauen sich über der weiten Prärie besonders häufig schwere Wirbelstürme zusammen, so auch gestern. Viele Bewohner erinnerten sich noch an die Tornadoserie vom Mai 1999 mit Dutzenden Toten. Die gestrige Katastrophe traf die Gegend um Oklahoma City womöglich noch härter. Doch genaue Opferzahlen liegen bisher nicht vor. Rüdiger Paulert informiert.
Die ganze Nacht durch haben die Rettungsmannschaften in den Trümmern nach weiteren Überlebenden und Opfern des Tornados gesucht. Mit einer Windgeschwindigkeit von rund 300 Stundenkilometern hatte er im US-Staat Oklahoma einen Streifen von 3 Kilometer Breite und etwa 30 Kilometer Länge verwüstet. Besonders betroffen das Städtchen Moore am Rande von Oklahoma City. Hier machte der Tornado neben vielen Häusern zwei Grundschulen dem Erdboden gleich und dies genau zum Schulschluss. Das Katastrophengebiet ist weiträumig abgesperrt. Deshalb berichtete die Gouverneurin des US-Staates Oklahoma über die Rettungsarbeiten an den Schulen. Mary Fallon. Soweit ich weiß, suchen sie immer noch nach Überlebenden. Es ist ein ungeheures Trümmerfeld. In der vergangenen Nacht waren Hunderte von Leuten da. Sie arbeiteten mit Pressluft- und Vorschlaghammern und mit Metallsägen. Sie arbeiteten sich verzweifelt durch die Trümmer. Stunden zuvor hatten sich hier dramatische Szenen abgespielt. Wenige Minuten nachdem der Tornado durch war, versuchten die Lehrer, ihre Schüler zu zählen. Einer rief nach seinen Fünftklässlern. Herbeigeeilte Mütter und Väter nahmen ihre verstörten Kinder wieder in die Arme. Bei ihnen liefen Tränen der Freude. Bei anderen waren es da schon Tränen der Trauer. Es war, als hätte ein Tornado alles kaputt gemacht, so ein kleiner Junge.
It was like a big tornado tear up the whole place.
Es sei schrecklich gewesen, so ein Viertklässler. Viele seiner Freunde seien noch da gewesen, als er gegangen sei.
It was scary. And a lot of my friends were still there when I left.
Doch nicht nur die Schulen, sondern praktisch auch alle Wohnhäuser sind in dieser Gegend zerstört. Dort, wo gestern noch Menschen wohnten, sind heute Trümmerberge. Manchmal ist nicht mehr als das Fundament übrig geblieben. Über 100 Menschen wurden in den letzten Stunden noch lebend aus den Trümmern geborgen. In die Aufräumarbeiten mischen sich bereits erste kritische Stimmen, dass die Region, die als Tornado gefährdet gilt, nicht ausreichend auf solche Naturkatastrophen vorbereitet sei. Der stellvertretende Gouverneur des Staates Oklahoma wehrt sich dagegen. Todd Lamp.
My understanding is that the warning system was good.
Soweit ich weiß, hat das Warnsystem gut und angemessen funktioniert. Aber natürlich, wenn Sie Ihr Kind oder Ihr Haus verloren haben, dann denken Sie anders darüber. Aber die Sirenen haben laut gewarnt und es gab Schutzräume. Doch wohl nicht ausreichend und vor allen Dingen nicht in den betroffenen Schulen, räumt der Bürgermeister von Moore ein. Glenn Davis. Die meisten Häuser in dieser Gegend haben keine Schutzräume, weil dies zu teuer ist. Auch die meisten Schulen in Oklahoma haben keine Schutzräume. Wohl auch deshalb fürchtet der stellvertretende Gouverneur Todd Lamp, dass die Zahl der Opfer weiter steigen wird.
Es ist 18.44 Uhr, Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die europäischen Finanzminister sind sich einen Tag vor dem EU-Gipfel noch uneinig, wie endlich die Steuerschlupflöcher gestopft werden sollen. Insbesondere die britischen Oasen wie die Bermudas und die Bahamas sowie die Schweiz und Liechtenstein beteiligen sich nicht am Informationsaustausch. Heute debattierte das Europaparlament in Straßburg über die richtigen Strategien. Wolfgang Landmesser fasst zusammen.
Es ist der vielleicht berühmteste Satz von Margaret Thatcher, I want my money back, gerichtet an die Europäische Union. Ausgerechnet der Chef der Sozialdemokraten im Europaparlament, Hannes Swoboda, zitierte die verstorbene britische Premierministerin.
We want our money back.
Wir wollen unser Geld zurück, aber in einem anderen Sinn, als Margaret Thatcher meinte. Wir wollen das Geld zurück, das in den Steueroasen geparkt ist. Es ist nicht akzeptabel, dass dort pro Jahr 1 Billion Euro verschwinden. Das sind 2.000 Euro pro Bürger. Das war vor allem an die Ultrakonservativen im Parlament gerichtet. Nigel Farage ist für den Austritt Großbritanniens aus der EU und hält nicht so viel von der neuen europäischen Initiative gegen Steuerhinterziehung. Die Schlupflöcher gebe es nur deswegen, weil die Steuerlast in vielen Ländern viel zu hoch sei.
The biggest reason that tax havens are allowed to prosper.
Der Hauptgrund, warum Steueroasen florieren, ist die Einstellung, erfolgreichen Menschen so viel Steuern wie möglich abzunehmen. Wenn sie das machen, und das Steuersystem ist sehr kompliziert, werden die Leute alles tun, was gesetzlich möglich ist, um den Steuern auszuweichen. In der Resolution des Europaparlaments gegen Steueroasen und Steuerbetrug klingt das anders. Hier fordern die Abgeordneten eine schwarze Liste der Steueroasen, genügend Mitarbeiter für die Finanzämter, um Steuerhinterziehung zu verfolgen. Und überhaupt dürfe Steuerbetrug kein Kavaliersdelikt mehr sein. Jürgen Klute, Europaabgeordneter der Linken.
Wenn Europa Steuern hinterzieht, sollte endlich mit harten Sanktionen rechnen müssen. Wenn Europa Beihilfe zu Steuerhinterziehung und aggressiver Steuerplanung leistet, ebenfalls.
Außerdem wollen die Abgeordneten klare Fristen im Kampf gegen die Steuerhinterziehung. Bis 2020 müssten die EU-Länder die Summe, die in Steueroasen abfließt, halbieren. Auch EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso will die Staats- und Regierungschefs auf ein Ziel festnageln.
I will push for a political commitment on one very simple principle.
Ab dem 1. Januar 2015 sollte die EU den automatischen Informationsaustausch einführen für sämtliche Einkommensarten. Die meisten EU-Länder wollen sich in Zukunft gegenseitig über Zinsen und andere Erträge informieren, die ihre Steuerzahler jenseits der Grenze erzielen. Vor einer Woche gaben die EU-Finanzminister auch grünes Licht für Verhandlungen mit der Schweiz, Liechtenstein und anderen sogenannten Steuerparadiesen über den automatischen Informationsaustausch. Doch innerhalb der EU stehen Österreich und Luxemburg noch auf der Bremse. Schluss damit fordert der österreichische Sozialdemokrat Swoboda. Die beiden Länder müssten endlich voll mitziehen beim Kampf gegen die Steuerhinterziehung.
That means also that Luxembourg and Austria finally have to agree to the full package of fight against tax evasion, including of course automatic data exchange.
In der Geschichte des mittelamerikanischen Landes Guatemala war die Verurteilung des ehemaligen Diktators Rios Montt wegen Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 80 Jahren Haft eine Sensation. Doch nur 10 Tage nach dem Urteil hob das Verfassungsgericht es wieder auf wegen einiger Verfahrensfehler. Allerdings wurde die Entscheidung nur von 3 der 5 obersten Richter getragen. Martin Polanski berichtet.
Das oberste Gericht von Guatemala beanstandete Verfahrensmängel beim Prozess gegen den früheren Militärmachthaber. Die mündliche Verhandlung müsse deshalb wiederholt werden. Efrain Rios Montt war erst vor 10 Tagen von einem Gericht in Guatemala-Stadt wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 80 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ihm wird vorgeworfen, Anfang der 80er Jahre während des Bürgerkriegs in Guatemala für den Tod von mehr als 1700 Angehörigen der Maya verantwortlich gewesen zu sein. Der Verurteilung war ein monatelanges juristisches Tauziehen vorausgegangen. Rios Montts Anwälte hatten nach dem Richterspruch sofort Berufung eingelegt. Die Entscheidung des obersten Gerichts jetzt kommt nicht völlig überraschend. Guatemalas Justiz gilt in weiten Teilen als korrupt und anfällig für Einflussnahme. Der Ex-Diktator, der sich an die Macht geputscht hatte, genießt immer noch die Unterstützung mächtiger Kreise in dem Land. Menschenrechtler hatten die Verurteilung Rios Montts als historische Entscheidung gefeiert. Mit ihr war zum ersten Mal ein früherer Staatschef Lateinamerikas wegen Völkermordes schuldig gesprochen worden. Der 86-jährige Rios Montt wird seit einer Woche in einem Militärkrankenhaus behandelt. Er leidet nach offiziellen Angaben unter Bluthochdruck und Prostataproblemen. Nach der Entscheidung des obersten Gerichts jetzt ist unklar, ob Rios Montt tatsächlich noch rechtskräftig verurteilt werden kann. Während des 36-jährigen Bürgerkriegs in Guatemala hatten sich rechte Machthaber und linke Aufständische gegenübergestanden. Mehr als 200.000 Menschen sind dabei umgekommen. Der Bürgerkrieg endete 1996 durch einen international vermittelten Friedensschluss.
Das deutsche Berufsbildungswesen gilt weltweit als Vorbild für eine exzellente Ausbildung von Fachkräften. Immer wieder wurden auch in Europa Anläufe unternommen, um das duale System zu übernehmen. Heute flog Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen nach Madrid, wo ein Kooperationsabkommen unterzeichnet wurde. In Spanien liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei über 50%. Rainer Spiegelhauer meldet sich aus der spanischen Hauptstadt.
Es klingt sehr schön, was die spanische Arbeitsministerin Fatima Báñez und ihre deutsche Amtskollegin Ursula von der Leyen heute unterschrieben haben. Im Geiste einer freundschaftlichen Partnerschaft sollten die gegenseitigen Kenntnisse verbessert, das Voneinanderlernen gefördert werden, mit dem Ziel, Jugendliche in Jobs zu bringen. Und die spanische Arbeitsministerin rückte dementsprechend auch die Jugendlichen in den Mittelpunkt, nachdem die gemeinsame Absichtserklärung unterschrieben war.
Ich denke, das Memorandum eröffnet spanischen Jugendlichen viele Möglichkeiten, die sie in diesen Krisenzeiten in Spanien nicht haben. Daher meinen Dank der Ministerin für ihr Engagement und ihre Sensibilität. Danke dafür, dass sie jedes Jahr 5000 spanischen Jugendlichen eine Chance in Deutschland geben, in der Ausbildung oder als Fachkräfte. Ziemlich illusionslos klingt dagegen eine Analyse der spanischen Tageszeitung El Mundo. Es gehe vor allem darum, aus der tragischen Lage eine Win-Win-Situation für die Regierungen zu machen, schreibt sie, und der sarkastische Unterton ist nicht zu überlesen. Spanische Jugendliche sollten deutsche Renten zahlen und die Rajoy-Regierung sei vor allem froh über jeden Arbeitslosen, der aus der Statistik getilgt werde. In der Rahmenvereinbarung zwischen dem spanischen und dem deutschen Arbeitsministerium werden 7 Punkte genannt, in denen es einen intensiveren Erfahrungs- und Meinungsaustausch geben soll. Wichtige Stichworte sind Mobilität und betriebliche Berufsausbildung. Arbeitsministerin von der Leyen warb in Madrid mit den Vorteilen des dualen Ausbildungssystems in Deutschland.
Die Betriebe sind in der Lage, genau das auch beizubringen oder den Ausbildungsplatz zur Verfügung zu stellen, der Zukunft hat. Und die Techniken beizubringen den jungen Menschen, die nachhaltig sind.
Schon seit Jahren ist die Rede davon, dass Spaniens Ausbildung zu verschult sei. Und bereits seit knapp einem Jahr gibt es eine Vereinbarung zwischen den beiden Bildungsministerien, mit der der Erfahrungsaustausch über Ausbildungssysteme gefördert werden sollte. Dennoch gibt es praxisnahe Ausbildung bisher vor allem in Modellprojekten. Dass man jetzt auch miteinander über sinnvolle gesetzliche Rahmenbedingungen reden will, zum Beispiel was Ausbildungsverträge angeht, könnte einen neuen Impuls geben. Ursula von der Leyen bemühte sich in Madrid jedenfalls, dem Eindruck entgegenzuwirken, dass Deutschland nur aus eigenem Interesse an qualifizierten Arbeitskräften handle. Es gehe auch um den europäischen Gedanken, so die Arbeitsministerin. Die meisten Spanier allerdings sähen den europäischen Gedanken besser gefördert, wenn die Bankenunion schneller vorangetrieben würde und Deutschland, statt weiter einseitig an der Spardoktrin festzuhalten, die Rufe nach mehr EU-Impulsen für die Wirtschaft erhören würde. Denn angesichts von gut 2 Millionen Jugendlichen, die in Spanien keinen Job finden, sind 5000 Chancen in Deutschland bestenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein.
Noch lässt schönes Sommerwetter in vielen Teilen Deutschlands auf sich warten. Doch wie jedes Jahr haben die EU-Kommission und die Europäische Umweltagentur ihren Bericht zur Wasserqualität an den Badestellen vorgelegt. Danach gibt es Unterschiede zwischen den Binnengewässern und den Küstenstränden. Alexa Gott-Bersen fasst zusammen.
Unbeschwertes Badevergnügen, das finden Urlauber in Europa fast überall. Der neue Badegewässerbericht zeigt, dass sich die Wasserqualität an vielen Küsten, Seen und Flüssen sogar noch verbessert hat. Die Badegewässer in Europa sind weiterhin auf sehr hohem Niveau, sagt der Sprecher von EU-Umweltkommissar Potocnik. 94% der untersuchten Badestellen erfüllen die strengen europäischen Qualitätsstandards. 78% bekommen sogar die Bestnote. Spitzenreiter ist wieder die Mittelmeerinsel Zypern. Dort wurden bei keinem einzigen Gewässer Proben beanstandet. Sehr gute Ergebnisse können auch Malta, Kroatien und Griechenland vorweisen. Positive Nachrichten gibt es von den deutschen Stränden an der Nord- und Ostsee. Badende finden dort durchweg gute bis exzellente Bedingungen. Nur 8 kleinere Binnengewässer in Europa wurden beanstandet, weil die Konzentration von Kolibakterien und bestimmten Säuren zumindest vorübergehend über den erlaubten Grenzwerten lag. In Nordrhein-Westfalen ist der Blausteinsee bei Aachen betroffen. Dort haben die Betreiber schon Gegenmaßnahmen ergriffen, um zu verhindern, dass ein Badeverbot verhängt wird. Schlechter sieht es dagegen in Belgien aus. Hier bekamen 13% der Badegewässer nur die Note mangelhaft. In den Niederlanden fielen 7% der untersuchten Badestellen durch. In Großbritannien waren es 6%. Für EU-Kommissar Potocnik bleibt die Erhaltung der Wasserqualität deshalb eine ständige Herausforderung.
Water is of course a precious resource. We will need to keep working on making sure that Europe's waters are clean and safe.
Wasser ist eine wertvolle Ressource, sagt Potocniks Sprecher. Die EU werde alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Gewässer sauber und sicher zu halten. Das aufwendige Verfahren, mit dem die EU-Kommission und die Europäische Umweltagentur mehr als 22.000 Badegewässer testen, soll deshalb beibehalten werden. Dazu werden in den 27 Mitgliedstaaten, in Kroatien und der Schweiz während der gesamten Badesaison mindestens einmal im Monat Proben entnommen. Und damit Wasserratten die Badefreuden nicht nur im Neoprenanzug genießen können, fehlt eigentlich nur noch eins, meint der Kommissionssprecher, ein bisschen Sonne und endlich Sommer.
And all we really need now is some sunshine and for the summer to start.
Mit Songs wie Riders on the Storm und Light My Fire schrieben die Doors in den 60er Jahren Musikgeschichte. Nach Jim Morrisons frühen Tod im Jahre 1971 ist nun ein weiteres Gründungsmitglied der legendären US-Rockband gestorben. Keyboarder Ray Manzarek starb heute im bayerischen Rosenheim. Bernd Schubert blickt zurück auf ein Stück Musikgeschichte.
1965 am Strand von Venice Beach in Kalifornien. Ray Manzarek döst in der Sonne, als sich ein schüchterner Jüngling zu ihm gesellt. Jim Morrison. Später wird Manzarek erzählen, er habe erst gar nicht zuhören wollen, aber dann lauschte er wie gebannt den Gedichten, die der Lockenkopf rezitierte. Nach einem kleinen Joint gestand sich Manzarek ein, noch nie solche Textzeilen gehört zu haben, geschweige denn als Grundlage für Musik. Beide redeten eine Weile, bevor sie beschlossen, eine Band zu gründen und $1 Million zu machen. Ein Esoterik-Kurs, an dem Ray Manzarek teilnimmt, bringt die Doors ins Rollen. Robbie Krieger wird der Gitarrist der Gruppe, John Densmore an den Drums. Erste Auftritte folgen, zunächst mit Sonny und Cher auf einem Highschool-Abschlussball, später auf Partys. Ein Plattenvertrag mit Columbia wird unterschrieben, dem aber keine einzige Platte folgt. Anders als an ihrem Zugpferd Bob Dylan verlieren die Columbia-Bosse rasch das Interesse an den Doors, die ihnen zu exzentrisch sind. Kurz darauf wird der Vertrag aufgelöst in beiderseitigem Einvernehmen. Für die Doors ein Glücksfall. Sie spielen fortan im prestigeträchtigen Club Whiskey A Go-Go, wo sie mit dem Lied The End auffallen und gleich wieder gefeuert werden. Die Zeile »Father, I want to kill you, Mother, I want to fuck you« trägt dennoch zu ihrer Berühmtheit bei. Jede Radiostation in den USA spielt das Stück. Die anstößigen Zeilen werden mit einem Beep unkenntlich gemacht, aber jeder weiß Bescheid. Das Doors-Image war geboren. Das sind nicht die braven Söhne der cleanen Vorstadtfamilien in den USA der 60er. Die Doors, das sind 1966 diejenigen, die in Los Angeles den Lebensstil der Stadt prägen, wenn die Beach Boys schlafen gegangen sind. Jim Morrison, charismatischer Sänger und Traum aller Mädchen, der Kleinen und der Erwachsenen, und Ray Manzarek, der die spießige Hammond-Orgel rocken lässt, sind die Köpfe der Band, die schnell die Charts erobert. Drogen spielen stets eine Rolle bei den Doors. Morrison soll 1971 sogar an einer Überdosis gestorben sein. Vorher produzieren sie aber Welthits wie Light My Fire oder Strange Days. L.A. Woman gehört dazu und natürlich Riders on the Storm. Riders on the Storm. Nach dem Tod von Jim Morrison folgen zwei weitere Alben, mit denen die verbliebenen Doors aber nie an ihre großen Erfolge anknüpfen können. Im April 1973 löst sich die Formation auf. Nur noch einmal spielen sie zusammen. Am 26. September 2000 bei einem Reunion-Konzert. Nach endlosen juristischen Auseinandersetzungen ordnet ein Gericht in Los Angeles 2005 an, dass Ray Manzarek alle Gewinne der späten Jahre an die ursprüngliche Doors-Gruppe herausgeben soll. Das endgültige Aus für die Kultgruppe.
Bernd Schubert schaute zurück auf das Leben von Ray Manzarek, dem Gründungsmitglied der legendären Rockband The Doors. Und das war auch das Echo des Tages. Wie immer als Podcast verfügbar unter wdr5.de oder ndr.de/info. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.